Fremd vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fremd vertraut. Ich bin Jürgen Klusmann und mein Gast ist heute Professor Dr. Jürgen Schäffran. Unser Thema ist diesmal hybride Kriegsführung und dafür habe ich eben Herrn Professor Schäffran eingeladen. Er hat die Professur für Klimawandel und Sicherheit im Fachbereich Integrative Geographie des Klimacampus und der Exzellenzinitiative an der Universität Hamburg inne. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind studierter Physiker, promoviert haben Sie aber 1989 über agentenbasierte Konfliktmodellierung und internationale Sicherheit an der Universität Marburg. Wir sprechen, wie gesagt, über hybride Kriegsführung. Gab es zur Zeit Ihrer Promotion eigentlich den Begriff schon? Und was ist eigentlich überhaupt hybride Kriegsführung?
Naja, den Begriff gab es in den 80er Jahren noch nicht, zumindest soweit ich weiß. Aber es gab diese Formen der Kriegsführung schon. Immer seit es Krieg gab, gab es auch Formen der Kriegsführung, die noch nicht direkt als Krieg bezeichnet werden konnten, die aber letztlich eine gewisse Unterstützung für kriegerische Handlungen oder auch Vorbereitung kriegerischer Handlungen durchführen und die aber auch parallel zu kriegerischen Handlungen führen, weil es im Wesentlichen darum geht, einen Gegner mit nicht-militärischen Mitteln zu schädigen. Darunter fällt eine ganze Palette möglicher Maßnahmen von traditionellen bis irregulären Taktiken. Da können aber auch dezentralisierte Methoden drunter gehören, die gewisse schädigende Wirkung aufweisen und die die Gesellschaft der Gegenseite stören, aber auch für durchaus militärische Wirkung entfalten können, indem sie die Gegenseite schwächen.
Ja, seit dem Krieg in der Ukraine häufen sich ja in Europa und auch hierzulande Anschläge auf die zivile Infrastruktur. Wer steckt denn jetzt da eigentlich hinter? Ist das Russland oder wie im Falle des Anschlags auf die Nord Stream Gasleitung Ukrainer, die im Auftrag von Dritten handeln?
Naja, erstmal ist nicht ganz klar, ob jedes Ereignis, das die zivile Infrastruktur trifft, wirklich eine hybride Kriegsführung ist. Es gibt ja auch immer Unfälle. Und was ich eigentlich auch noch deutlich machen muss, dass es eben diese Grauzone zwischen Krieg und Frieden ausleuchtet und Mittel einsetzt, die eben verdeckt vonstatten gehen. Das heißt, man kann gar nicht genau feststellen, wer der Urheber einer bestimmten Handlung ist oder wer eine bestimmte Infrastruktur geschädigt hat. Nehmen Sie das Beispiel der Nord Stream Pipeline in der Ostsee. Da wurde lange darüber spekuliert, ob es Russland war, die Ukraine, die USA oder sonst jemand, der diese Operation durchgeführt hat. Die wahrscheinlichste Möglichkeit derzeit ist, dass es von ukrainischer Seite begangen wurde, eine Person mit einem Schiff, wo auch mehrere andere Personen beteiligt waren. Und es wurde ja auch von deutscher Seite ein Haftbefehl erteilt gegen diese Person. Da die Person aber dann untergetaucht ist in der Ukraine, lässt sie sich eben nicht verhaften und es kann kein Prozess eröffnet werden und keine Beweisaufnahme durchgeführt werden. Ein anderes Beispiel ist das jüngste Beispiel vielleicht der Telekommunikationsverbindung zwischen Schweden und Litauen oder auch Finnland und Deutschland. Wurden Kabel durchtrennt. Ja, sowas kommt immer wieder vor. Hunderte von Malen kommt es in jedem Jahr vor, dass solche Kabel durch Anker von Schiffen durchtrennt werden. Die schleppen die Anker dann über den Boden. Dabei werden natürlich Kabel, die auf dem Weg sind, durchtrennt. Es wurde erstmal gesagt, dieses jüngste Ereignis im November, dass das hybride Kriegsführung gewesen sei, auch von unserem Verteidigungsminister. Aber derzeit wird die Möglichkeit erwogen, dass es ein chinesisches Schiff gewesen ist, das inzwischen in Gewahrsam ist, dass mit diesem Anker dann auch ein solches Kabel durchtrennt hat. Das genau nachzuweisen ist nicht schwierig. Sie finden da viele Informationen. Wenn Sie auf Wikipedia schauen, finden Sie die verschiedenen Möglichkeiten genau durchgedacht. Das können Sie für jedes dieser einzelnen Ereignisse im Einzelnen verfolgen. Ob es nun wirklich eine absichtliche Sabotage ist, früher hieß das einfach Sabotage, heute heißt das hybride Kriegsführung. Früher wurde auch immer von Spionage gesprochen, was ja alle Staaten auch tun. Heute heißt das auch hybride Kriegsführung. Heute wird praktisch alles unter diesem Begriff hybride Kriegsführung zusammengefasst. Das reicht dann auch von Sanktionen über Diplomatie, über falsche Informationen, Fake News, Cyberkriegsführung. Alles wird plötzlich unter diesem Begriff hybride Kriegsführung geführt, der 2006 in einem Artikel von einem amerikanischen Wissenschaftler erstmals veröffentlicht wurde. Und solche Aktivitäten gab es in der Geschichte aber schon immer, nur wird das jetzt unter dem Begriff hybrider Krieg geführt.
Jetzt gehört ja auch zu hybrider Kriegsführung, Sie haben ja schon einiges genannt, da kommen wir auch gleich später zu nochmal, da gehört ja auch der Terror zu, wie er vom IS, also vom Islamischen Staat, Anfang der Nullerjahre bis zur Zerschlagung des IS in Syrien und auch in Europa Einzug hielt. Damals machten vor allem Bombenanschläge auf Züge, Flughäfen und so weiter auf sich aufmerksam. Warum greifen denn die Maßnahmen dagegen eigentlich nicht so richtig? Sie haben schon einen Grund genannt. Man weiß meistens nicht, wer dahinter steckt bei den Terroristen. Die bekennen sich aber dazu.
Terrorismus nutzt diese Möglichkeit aus, dass es in der Gesellschaft operieren kann, in jeder Gesellschaft operieren kann und in jeder Gesellschaft auch Terroranschläge durchführen kann, oftmals mit nicht militärischen Mitteln, beziehungsweise nutzen sie zivile Mittel und zivile Infrastruktur. Das reicht dann vom Messer, vom Küchenmesser bis zu Autos oder LKWs, Züge, Stromnetze, auch Flugzeuge können genutzt werden, wie Sie ja am 11. September 2001 gesehen haben, dass ein ziviles Flugzeug eingesetzt wurde, um massiven Schaden an den Türmen des World Trade Center und auch im Pentagon anzurichten. Sie haben auch Fußballstadien angegriffen, Diskos, Diskotheken, Wasserleitungen und andere Infrastruktureinrichtungen, um so möglichst große Schadenwirkungen zu erzielen. Auch Computernetze sind Ziel von Cyberangriffen, ob das nun Terroristen sind oder nicht, oder einfach nur einzelne Hacker, die Schaden anrichten wollen. Die Gesellschaften sind nun mal sehr verwundbar. Ja, gerade auch in den westlichen Ländern ist es sehr schwer, das alles im Einzelnen zu verfolgen. Und jemand ist ja erst dann identifiziert, wenn er wirklich die Tat begangen hat. Und es ist oft nicht festzustellen, wenn er sowas plant. Manche geben Informationen preis über das Internet, was sie vorhaben. Und dann besteht noch die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Aber das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Für die Geheimdienste und die Sicherheitskräfte ist es nicht so leicht festzustellen, wer nun welche Aktivitäten wirklich plant, bis sie tatsächlich begangen wurden.
Jetzt ist es ja so, dass eigentlich ziemlich klar ist, welche Absichten Terrorgruppen damit verfolgen, wenn sie hybride Kriegsführung anwenden in Form von Terroranschlägen. Sie wollen die Bevölkerung zermürben, aber welche Ziele verfolgen denn jetzt nun feindliche Staaten oder Staaten, von denen diese Art der Kriegsführung ausgeht, wie zum Beispiel Russland, aber auch meinetwegen Nordkorea oder China, von denen man ja mutmaßt, dass sie das auch tun. Welche Absichten verfolgen die?
Naja, es geht fast immer um Verunsicherung und Schwächung der gegnerischen Seite, teilweise auch unter Ausnutzung der Verstärkung durch Medien. Das geht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Das Wort Terror heißt ja Schrecken, die Bevölkerung in einen allgemeinen Zustand der Unsicherheit zu bringen, sodass es dann möglich ist, für bestimmte politische Kräfte das dann wiederum für sich auszunutzen. Das ist letztlich, was dahinter steckt. Es geht aber sicherlich auch darum, in bestimmten Fällen eigene kriegerische Handlungen zu unterstützen. Wenn ein tatsächlich bestehender Krieg wie in der Ukraine etwa stattfindet oder auch im Gazastreifen und vielen anderen Regionen der Erde, um sozusagen Begleitmaßnahmen für diesen Krieg durchzuführen. Das können auch Raketeneinsätze etwa sein, wie das Hisbollah oder Hamas zum Beispiel machen, um Einfluss zu nehmen. Aber es ist eben nicht so, dass es nur Gegner des Westens tun. Der Westen selber hat in seiner Geschichte immer wieder auch solche Handlungen durchgeführt. Also in den USA gibt es eine ganze Geschichte davon, was Geheimdienste der USA der Welt getan haben, das CIA. Etwa Iran-Contra-Skandal, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht noch dran erinnern, unter der Reagan-Administration.
Doch, erinnere ich mich dran, ja.
Da wurden sozusagen Waffenkäufe an den Iran genutzt, um die Contra-Gruppen in Lateinamerika zu unterstützen, mit Hilfe des CIA. Aber auch selbst der Verkauf an Drogen wurde teilweise vom CIA unterstützt, um Geld zu gewinnen und heimlich die Contras zu unterstützen, was da vom US-Kongress aufgedeckt wurde.
Jetzt haben Sie schon vorhin mal erwähnt, Desinformation. Das ist ja eine andere Facette der hybriden Kriegsführung. Also gezielte Desinformation oder Hetze gegen bestimmte Personen oder Gruppen. Meinem Eindruck nach besteht diese Propaganda auch schon länger und auch schon vor 2015, als die AfD die ersten Erfolge wegen des Ansturms von Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak erzielen konnte. Hängt das alles miteinander zusammen oder muss man die Ereignisse einzeln betrachten und auch von damals von heute trennen?
Ja, Propaganda ist ein klassisches Mittel der hybriden Kriegsführung. Man weiß gar nicht mal, ob es man überhaupt als Kriegsführung bezeichnen soll, denn jede Regierung unterstützt ja in gewisser Hinsicht Medien zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen, meistens im eigenen Land. Zum Beispiel, wenn man eine politische Wahl gewinnen will, setzt man die Informationen ein, die einem selber nützen. Also Donald Trump ist ja auch so ein klassisches Beispiel und Putin hat das sicherlich auch getan, indem er zum Beispiel auch die Terrorangriffe, die in Russland stattgefunden haben, zu Beginn seiner Amtszeit für sich ausgenutzt hat. Das sind einfach propagandistische Ausnutzungen von Informationen für eigene Interessen. Das hat erstmal noch gar nicht direkt was mit Krieg zu tun, sondern einfach Durchsetzung eigener Interessen. Das kann natürlich in anderen Ländern systematisch auch betrieben werden, indem man in anderen Ländern Unterstützer hat, die diese Informationen verbreiten, also des anderen Landes. Dann hat es schon eher Elemente von Kriegsführung. Und da ist die Geschichte ja auch reich an Beispielen, wie solche Falschinformationen genutzt wird. Früher ist das sozusagen über die normalen Medien gelaufen, wie Zeitungen. Dann kam das Fernsehen hinzu und das Internet bietet natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, weil über das Internet jeder die Möglichkeit hat, in jedem anderen Land solche Fake News zu verbreiten. Also eine Einzelperson kann das sein, das kann eine organisierte Gruppe sein. Das können auch russische Hacker, chinesische Hacker sein, die Einfluss auf die Medienlandschaft hier haben. Es können Cyberbots sein, durch künstliche Intelligenz unterstützte Systeme, die einfach auf normalen Internetplattformen, in Blogs etwa, bestimmte Informationen verbreiten. Und wer das dann glaubt, verbreitet das. Ja, es ist keine Möglichkeit mehr, das richtig zu verhindern. Das heißt, es läuft in gewisser Hinsicht über das Internet auf einen Krieg aller gegen alle hinaus, wenn alle das wollen. Jeder kann beliebige Fehlinformationen selber erzeugen und verbreiten. Und die Ursache und Quellen sind kaum noch festzustellen. Das Wichtigste ist deswegen, dass alle vorsichtig mit solchen Informationen umgehen.
Ja, den Eindruck hat man ja manchmal, dass das genau nicht der Fall ist, dass sogar gezielt diese Informationen eben immer weiter verbreitet werden und eben sich auch Staaten daran beteiligen oder Personen oder Gruppen, die von denen man eigentlich bisher noch nie gehört hat oder aber auch sich fragt, was haben die für ein Interesse? Also im Grunde ist doch dann das Ergebnis ein totaler Vertrauensverlust.
Ja, das ist Teil der allgemeinen Verunsicherung. Keiner mehr weiß mehr, welcher Informationen man noch trauen darf. Glaubt dann vor allem den Informationen nahestehender Kräfte, den freundlichen Elementen des Internets. Aber auch die sind unter Umständen durch solche Falschinformationen beeinflusst. Das ist natürlich ein Problem für die Wahrheitsfindung. Deswegen gibt es ja eigene Fact-Finding-Aktivitäten bei den Medien, um das herauszufinden. Aber auch, das ist nicht mehr eindeutig sicher festzustellen.
Also was tut man dagegen letztlich, außer eben Fakten checken?
Seinen eigenen Verstand bemühen. Ich denke mal, dass man nicht nur auf KI vertrauen soll, als künstliche Intelligenz, sondern auf die menschliche Intelligenz vertrauen muss, auf seine eigene Intelligenz. Die ist praktisch die einzige Möglichkeit, das Falsche von dem Richtigen zu trennen.
Jetzt höre ich bei meinen Vorträgen beispielsweise immer wieder, ist ja schön, dass Sie das wissen, aber wie sollen wir das denn erfahren, wenn es jetzt zum Beispiel über Informationen geht, über den Islam oder über den Krieg in der Ukraine, da halte ich also regelmäßig ja auch Vorträge zu solchen Themen. Und dann sagen wir die Leute, ja, das Wissen können Sie aber nur wissen, weil Sie informiert sind, weil Sie Fachmann sind und so weiter. Wir sind ja nur Otto-Normalverbraucher. Wie sollen wir das denn in diesem Wust an Informationen überhaupt herausfinden? Würden Sie dem zustimmen, dass das schwierig ist für den Otto-Normalverbraucher? Oder glauben Sie, dass man dafür ein Spezialwissen auch tatsächlich braucht?
Ich denke nicht. Das Wichtigste ist, und ich meine, das Problem existiert auch für Experten, dass sie gar nicht so genau herausfinden können, was wahr ist und was richtig. Das Entscheidende ist, dass man verschiedene Informationsquellen zulässt. Nur aus dieser Verschiedenheit der Informationsquellen kann man sich aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen denken, dass die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte liegt und nicht nur bei den verschiedenen Extrempositionen. Zum Beispiel Wikipedia macht es ja so, die sagen, die eine Quelle sagt das und die andere Quelle sagt das. Immerhin ist das schon mal ein gewisser Fortschritt und dass man nicht immer nur auf die gerade jüngste aktuelle Quelle setzt, die besonders spektakulär erscheint, wo man gar nicht genau prüfen kann, woher sie kommt, dann muss man sofort nach möglichen Gegenpositionen suchen und diese aus dieser Mischung der verschiedenen Positionen sich ein Urteil erlauben und nicht gleich auf jede extreme Nachricht eine extreme Reaktion bringen, also auf jedes Einzelereignis gleich drastische politische Maßnahmen ergreifen. Ja, und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, dass man nicht besonders zu drastischen Reaktionen neigt, wie zum Beispiel einen Krieg auszulösen, nur aufgrund einer bestimmten Information.
Wie wird sich das denn weiterentwickeln aus Ihrer Sicht? Wird das weiter zunehmen oder haben die dann irgendwann genug, weil sie merken, ach, jetzt haben sich die Leute dran gewöhnt und hört sowieso keiner mehr zu? Oder was erwarten Sie?
Die Gefahr ist, dass die Menschen sich völlig abschotten von solchen Informationsquellen und gar nichts mehr hören wollen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie erwachsen werden, mündig werden im Umgang mit diesen vielen Informationen und schon versuchen, eine vernünftige Position einzunehmen zur Weltlage und zu bestimmten Ereignissen und nicht gleich zu Extremen neigen. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung, diese Mündigkeit im Umgang mit dem Internet und mit den vielen Informationsquellen. Hat auch mit Ausbildung zu tun und die Ausbildung von der Schule ab sollte durchaus auch einen Beitrag leisten, dass die Schülerinnen und Schüler oder auch die Studentinnen und Studenten später, aber auch die Erwachsenen wirklich den Umgang mit diesen Informationsquellen lernen und das zu relativieren, was sie hören und was sie sehen und nicht gleich alles zu glauben.
Jetzt hat der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Karl, gerade gesagt, dass er vor einer konkreten Gefahr einer militärischen Konfrontation Russlands mit der NATO warnt. Warum tut er das? Tut er das jetzt auch aufgrund der Zunahme der Anschläge oder haben Sie den Eindruck, dass das auch in dieses Fach oder in diesen Bereich der hybriden Kriegsführung gehört, sich so zu äußern, jetzt gerade auch von dieser Seite?
Ja, die Gefahr würde ich tatsächlich nicht vom Tisch wischen, dass es zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO kommt, nachdem wir ja schon über 2 Jahre, fast 3 Jahre Krieg hinter uns haben und die Sache ja immer weiter eskaliert, jetzt mit den neuesten Raketeneinsätzen auf beiden Seiten. Wenn eine Seite tatsächlich nur noch die Möglichkeit sieht, am Ende Atomwaffen einzusetzen, dann ist die Sache wirklich außer Kontrolle geraten. Oder alle sind so erschreckt, dass sie sagen, okay, jetzt lasst es doch lieber Frieden schließen. Diese beiden Möglichkeiten bestehen. Aber ein Atomwaffeneinsatz ist tatsächlich schwer unter Kontrolle zu kriegen und hat eine eigene Dynamik, die dann noch weiter eskalieren kann. Wir haben eigentlich genug Krieg gehabt in den letzten Jahren und deswegen sollte mal eine Pause eintreten. Es gibt immerhin jetzt schon zwischen Israel und Libanon so eine gewisse Tendenz, eine Waffenruhe zu haben. Etwas Entsprechendes könnte man auch in der Ukraine haben. Eine Waffenruhe heißt ja eigentlich nicht, dass man die Position der anderen Seite anerkennt. Die kann man weiter ablehnen. Es müssen einfach nur mal die Waffen schweigen, damit auch die Worte wieder mehr Gewicht bekommen. Ich glaube, das ist die wichtigste Forderung, weil nach einer gewissen Kriegserschöpfung ist die Zeit für eine Waffenruhe angesetzt. Das heißt nicht unbedingt, dass die hybride Kriegsführung aufhört. Die ist nicht ganz so opferreich und nicht ganz so kostenintensiv und die wird sicherlich zwischen den Kontrahenten weitergehen. Denn wir haben ja eine allgemeine Systemauseinandersetzung zwischen dem Westen und anderen großen Akteuren wie Russland, China, Iran und dergleichen. Das wird nicht einfach aufhören, aber das soll nicht zu einem Weltkrieg führen.
Also hybride Kriegsführung wird wahrscheinlich es immer geben, höre ich jetzt mal so raus aus Ihren Aussagen. Wir müssen uns dagegen wappnen, aber es ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, aus Ihrer Sicht kein Grund, jetzt zu sagen, die Situation eskaliert immer weiter und das führt dann möglicherweise zu einem Krieg. Man muss sich daran gewöhnen, man muss erwachsen werden, man muss herausfinden, wo kommen die Informationen her. Im Falle von Anschlägen sieht es natürlich dann wieder anders aus. Da muss man halt ermitteln, polizeiliche Ermittlungsarbeit ist angesagt. Mit anderen Worten, cool bleiben und versuchen zu deeskalieren und möglichst keine eigene hybride Kriegsführung anwenden. Würden Sie das so zusammenfassen auch?
Das habe ich schon schön zusammengefasst, würde ich sagen. Es ist nicht immer einfach, den kühlen Kopf zu bewahren, gerade wenn es einen Terroranschlag gegeben hat, wie in Paris 2015, wo dann fast 100 Menschen ihr Leben verloren haben. Man einem Tag da cool zu bleiben. Für die Opfer ist das sowieso nicht möglich, weil die haben ja tatsächlich schweren Schaden erlitten. Aber zumindest für die Reaktion darauf, muss eine gewisse Angemessenheit der Reaktion gegeben sein. Und wir haben ja erlebt, dass zum Beispiel auf den 11. September 2001 die USA dann Afghanistan angegriffen waren, was sicherlich auch nicht eine angemessene Reaktion war. Dann hatten wir 20 Jahre Afghanistan-Krieg, der auch zu nichts geführt hat. Und viele Hunderte von Milliarden Dollar gekostet hat. Ich würde sagen, das war keine geeignete Reaktion und hat letztlich den Islamismus stärker gemacht. Also man muss schon überlegen, was sind die Folgen der eigenen Handlung. Wie Sie gesagt haben, es ist wichtig, das eigene Land zu schützen, insofern, dass man die Infrastrukturen schützt, die essentiell sind für die Gesellschaft, wie zum Beispiel Energie, Wasserversorgung, Kommunikation, Gesundheitssystem, dass man verhindert, dass sie zu einfachen Zielen werden mit großen Folgewirkungen und sicherlich auch polizeilicher Mittel. Ich denke, polizeiliche Reaktionen sind angemessener als militärische.
Das glaube ich auch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Schäffran. Sie waren unser Experte heute für das Thema hybride Kriegsführung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
Und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.